Ja, auch von mir noch einen guten Morgen. Bin mal gespannt, wie viele Kinder heute Abend in der beschriebene Handfläche haben. Vielleicht hättest du sagen sollen, bitte lieber Kinder nicht jeden Tag nachmachen. Ja, wir werfen heute in der Predigt wieder einen Blick in den Psalm 119. Es gibt auch wieder einen Begleitplatz, sofern noch welche vorhanden sind. Und ich denke auch der Psalmbeter, der hätte das Lied mitgesungen, das wir gerade gesungen haben. Er hat auch die Welt betrachtet, vor allem auch durch die Brille von Gottes Wort. Und wir haben vor einigen Wochen schon den Einstieg gemacht in diesen Mount Everest und circa Mittelpunkt der Bibel. Und wir hatten schon betrachtet, dass die 176 Verse nach den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gegliedert sind in 22 Strophen von je 8 Versen. Und Fixpunkt der Betrachtung ist über den gesamten Berg von Versen das Gesamtthema die Herrlichkeit und das Wunder des Wortes Gottes. Und heute schauen wir uns wieder einen Bergabschnitt an, Psalm 119, Vers 17 bis 48. Wir lesen den jetzt mal. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Du schiltst die Stolzen, verflucht sind, die von deinen Geboten abirren. Wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte mich an deine Mahnungen. Fürsten sitzen da und reden wider mich, aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Ich habe Freude an deinen Mahnungen, sie sind meine Ratgeber. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Ich erzähle dir meine Wege und erhörst mich, lehre mich deine Gebote. Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. Ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich nach deinem Wort. Halte fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit, deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Ich halte an deinen Meinungen fest. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Führe mich auf dem Steig deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Meinungen und nicht zur Habsucht. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Wege. Erfülle deinem Knecht dein Wort, dass ich dich fürchte. Wende von mir Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Sieh, ich begehre deine Befehle, erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht. Denn ich verlasse mich auf dein Wort. Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Ich will dein Gesetz halten alle Zeit, immer und ewiglich. Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb, und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Weisungen. Bei unserem Einstieg haben wir ja schon zwei Buchstaben betrachtet und heute machen wir jetzt eine weitere Bergwanderung an diesem Psalmberg Massiv 119. Wie sieht eine Bergwanderung aus? Man muss auf jeden Schritt achten. Andererseits muss man auch vorwärts kommen. Manche Wegstrecke ist leichter und schneller zu durchlaufen. Dann gibt es aber auch Stellen zum Anhalten, sei es, weil es ein schwieriges Stück ist oder auch weil es einfach einen herrlichen Ausblick oder etwas Schönes, zum Beispiel Blumen am Wegesrand, zu betrachten gibt. Und vergleichbar wollen wir jetzt auch vorgehen und beginnen mit dem dritten Buchstaben, Gimel heißt der, Vers 17 bis 24, lehre mich zu leben und zu unterscheiden entsprechend deinem Wort. So wollen wir es mal überschreiben. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte, so beginnt es. Und es ist auch zu übersetzen mit wirke, vollbringe, bringe zur Reife in deinem Knecht. Es ist damit auch ein erstaunlich neutestamentlicher Vers mitten im Alten Testament. Die Ordnung des Gesetzes sagt ja, der Mensch, der alles tut, wird dadurch leben. Und der Psalmbeter dreht es schon um. Wenn du, mein Gott, an mir handelst, dann kann ich leben und dein Wort bewahren. Und auch die Formulierung, dein Knecht, zeigt ja, dass wir völlig abhängig von Gott und seinem Gnadenhandeln sind. Vers 18 geht in dieselbe Richtung. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Wer spricht denn so und fragt denn so, öffne mir die Augen? Das muss ja ein Nichtsehender sein. Was hat der Blinde gerufen, als Jesus sich ihm nahte? Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und als Jesus ihn fragte, was er für ihn tun soll, Herr, dass ich sehen kann. Und umgekehrt, wer meint, dass er schon der große Blicker ist und ihm keine Augen aufgehen müssen, so wie die Welt, so wie auch die Laodicea-Gemeinde nach Offenbarung 3, Vers 17 folgende, den bezeichnet die Bibel als in Wirklichkeit blind. Der erkennt nicht im geringsten die Wunder in Gottes Wort. Der meint nur, Gottes Ordnungen nicht nötig zu haben, empfindet sie als einengend. Von dem Missionsleiter und Buchautor Randy Alcorn habe ich einen guten Vergleich gefunden. Er steht auch in unserem letzten Gemeindeblättli im Juni bei den Zitaten. Ein kluger Autofahrer hat nichts gegen Leitplanken. Er jammert nicht, dieses dumme Teil hat meine Stoßstange verbeult. Er schaut über die Leitplanke in den Abgrund hinunter, sieht die zertrümmerten Autos, die dort liegen und dankt Gott dafür, dass es Leitplanken gibt. Gottes Leitplanken sind seine Gebote. Sie stehen zwischen uns und dem Untergang. Sie wollen uns nicht gängigen oder bestrafen, sondern beschützen. Und wer das erkannt hat, weil er Gottes Augen öffnen zugelassen hat, der möchte dann auch immer mehr in Gottes Wort eindringen und nach diesem Wort leben. Eine der wichtigsten Grunderkenntnisse folgt in Vers 19. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Bin ich, bist du ein Gast auf Erden? Oder wie auch übersetzt werden kann, ein Fremdling im Land. Oder wie man in Baden-Württemberg zwischenzeitlich sagen muss, ein Fremdling in the land. Oder anders gefragt, wann sind wir es und wann nicht? Oder auch, wann beten wir, dein Reich komme und wann eher nicht? Wenn wir uns von Gott und seinem Reich in Richtung Weltreich entfernen und der Welt ähnlich werden, dann nicht. Wenn uns aber die Welt mit ihrer Kälte, mit Hass, Leid und Kriegen und ihrer ganzen sündigen Härte trifft, dann wird uns das wieder klar bewusst. Der große Liederdichter Paul Gerhardt hat ein Lied mit 14 Strophen mit diesem Psalmvers geschrieben. Ich glaube, ich habe 2 abgedruckt, lese aber mal 5 vor. Ich bin ein Gast auf Erden. Da heißt es im ersten Vers, ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reise ich aus und ab, dort in der ewigen Ruhe ist Gottes Gnadengab, die schließt all Arbeit zu. Vers 2, was ist mein ganzes Wesen von meiner Jugend an als Mühe und Not gewesen, solange ich denken kann? Hab ich so manchen Morgen, so manche liebe Nacht, mit Kummer und mit Sorgen des Herzens zugebracht. Dann behandelt er in mehreren Liedversen, dass es doch schon Abraham, Isaak und Jakob genauso ging. Sicher hat er da an Hebräer 11, Vers 13 gedacht, wo es über die Gläubigen im Alten Bund heißt, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und jetzt kommt's, haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und Paul Gerhard kommt dann für sich zur Konsequenz, Vers 8, so will ich zwar nun treiben mein Leben durch die Welt, doch denke ich nicht zu bleiben in diesem fremden Zelt. Ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt, da mich ohn alle Maßen mein Vater trösten wird. Vers 10, zudem steht mein Verlangen, da wollte ich gerne hin, die Welt bin ich durchgangen, dass ich's fast müde bin. Je länger ich hier walle, je weniger finde ich Lust, die meinem Geist gefalle. Das meist ist Stank und Wust. Und dann noch der letzte, sein Ewigkeitsvers, der 14. Da will ich immer wohnen und nicht nur als ein Gast. Bei denen, die mit Kronen du ausgeschmückt hast, da will ich herrlich singen von deinem großen Tun und frei von schnöden Dingen in meinem Erbteil ruhen. Wer wie Paul Gerhard und der Psalmist die Erkenntnis und das Bekenntnis hat, ein Gast auf Erden, ein Fremdling im Land zu sein, der kommt dann logischerweise auch zu Bitte, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Denn wenn ich hier fremd bin, dann brauche ich die ordnende und helfende Hand Gottes aus der Ewigkeit. Und auch verstärkend, wie es in Vers 20 heißt, meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Und die folgenden Verse 21 bis 24 verdeutlichen dann weiter diesen Kontrast zwischen dem Psalmbeter als Fremdling und seiner gottlosen Weltumgebung. Du schiltst die Stolzen, verflucht sind, die von deinen Geboten abirren. Die Stolzen, andere Übersetzung, die Übermütigen, überheben sich über Gott und seine Gebote, gerade auch dadurch, dass sie die Heiligen, die Gläubigen bedrängen. Aber der Psalmbeter macht sich bewusst, sie sind verflucht, sie stehen weiterhin unter dem Fluch und nur wer sich von Gott auf die Gottesseite ziehen lässt, der steht ja nicht mehr unter dem Fluch. Vers 22, wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte mich an deine Mahnungen. Also dass Schmach und Verachtung unerträglich werden können, das ist auch eine Erfahrung aller Gläubigen. Es fängt schon bei unseren Kindern und Jugendlichen in der Schule an. Und Gott möge doch diese Last auch abnehmen oder abwenden oder zumindest erträglich machen. Denn wir, alte und junge Kinder Gottes, wollen uns doch an Gottes Mahnungen und Zeugnisse halten. Vers 23, Fürsten sitzen da und reden wider mich. Aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Fürsten stehen für die Bestimmer in dieser Welt. Und es hat Konsequenzen, wenn wir uns gegen sie stellen, wenn wir sie gegen uns haben. Aber der Knecht Gottes, der denkt darüber hinaus und achtet die Gebote seines Gottes höher. Sie sind ihm Freudengeber und Ratgeber. So Vers 24, habe Freude an deinen Mahnungen, sie sind meine Ratgeber. Am Frankfurter Rathaus, ich weiß nicht, wer schon mal dort war, steht schön in Stein gehauen der Spruch, geht dir Rat aus, geh aufs Rathaus. Also ich habe schon so manches Rathaus von innen erlebt und da ist viel Ratlosigkeit. Da würde eher analog passen, was mal ein paar bei der beliebten Fernsehsendung die Kriminalpolizei rät angehängt haben. Die Kriminalpolizei rät, raten Sie mit. Und Pfarrer Wilhelm Busch hat mal den Rathausspruch von Frankfurt zum Aufhänger genommen und gefragt, an welches Rathaus hätte sich Josef wenden sollen, als ihn seine Brüder als Sklaven verkauften? Oder Mose, als er mit dem verzweifelnden Volk am Roten Meer stand? Oder David, als ihm Nathan seine Sünde vorhielt mit dem Satz, du bist der Mann? Oder Petrus, als der Herr zum dritten Mal krähte? Oder jeder Sünder, den die Sünde fesselt und der das Gute will, aber nicht vollbringt? Den heilenden Rat Gottes finden wir nur in seinem Wort, in der Bibel. Und das ruft uns der Psalmist hier zum Abschluss des dritten Buchstabenabschnitts zu. Und wir kommen zum vierten Buchstabenabschnitt, Dalet, Verse 25 bis 32, überschrieben mal mit: Belebe mich neu für den Weg der Wahrheit durch dein Wort. Das Wort Weg taucht auffallend oft auf in diesem Abschnitt. Und um auf dem Weg vorwärts zu kommen, brauchen wir auch Kraft, Lebenskraft. Wir dürfen nicht an einer Stelle festkleben. Wir können ja die Kleber gerade, die ziemlich den Verkehrsfluss hemmen. Und im Urtext gibt es hier sogar auch zwei Klebeverse. Einen am Anfang, einen am Schluss. Vers 25 beginnt wörtlich: Meine Seele klebt am Staub. Und Vers 31 heißt wörtlich: Ich klebe an deinen Zeugnissen. Und das ist doch das Spannungsfeld, das letztlich alle Kinder Gottes erleben, in dem wir alle leben. Das an uns zerrende, nach unten ziehende im Lebensalltag und das Hängen an Gottes Zeugnissen und Verheißungen. Und gehen wir mal durch diese Verse durch, gerade in Vers 25: Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Wenn die Seele im Staub liegt, am Staub klebt, heißt das, dass wir es hier mit Vergänglichkeit und Tod zu tun haben. Unsere Seele klebt an einem vergänglichen Leib. Und dass wir wieder zu Erde und Staub werden, das ist unser Sündenerbe. Seit Adam, wissen wir aus 1. Mose 3, Vers 19. Und damit sich das ändert, brauchen wir eine Belebung, eine Erquickung durch ein Wort des lebendigen Schöpfergottes. Dadurch, dass er es auch verheißen hat. Die für uns aus dem Neuen Testament bekannteste Stelle ist Matthäus 11, Vers 28, wo Gottes Sohn Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, also beleben. Der Psalmist bittet Gott um eine solche Belebung hier zum ersten Mal und insgesamt 9 Mal im Psalm 119. In Vers 26 heißt es: Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich, lehre mich deine Gebote. Also der Psalmist bespricht mit Gott seine Wege. Auch ein wichtiger Tipp für uns. Und er ist gewiss, dass Gott ihn erhört, dass Gott ihm Orientierung gibt, ihm die richtigen Wege und die Leitplanken zeigt. Ähnlich betet ja David in Psalm 139: Prüfe, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Er will wachsende Erkenntnis, wie auch hier Psalm 119, Vers 27 zeigt: Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. Was meint aber der Psalmist nun mit dem nächsten Vers, mit Vers 28? Ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich nach deinem Wort. In einer anderen Übersetzung heißt es: Meine Seele tränt vor Kummer. Hier hilft uns Paulus mit seiner Erklärung in 2. Korinther 7, Vers 10 weiter. Dort heißt es: Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Und ein Beispiel, es gibt sicher mehrere für die Traurigkeit nach Gottes Willen, ist zum Beispiel im Nehemia-Buch Kapitel 8, wo das Vorlesen des Gesetzes zur Folge hat, dass das ganze Volk weint. Es ist ein Weinen der Reue und Umkehr. Und die Welt dagegen ist nur, für sie ist das Trauern immer etwas um den Verlust von ihrem Besitz. Der Psalmist bittet um Stärkung, wörtlich um Aufrichtung. Der Gott, der gebeugt und eine Traurigkeit nach seinem Willen bewirkt hat, der kann, soll und wird auch wieder aufrichten. Und dann vertieft der Schreiber des Psalms seinen Wunsch in Vers 29 und 30: Halte fern von mir den Weg der Lüge, gib mir in Gnaden dein Gesetz. Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit, deine Weisungen habe ich vor mich gestellt. Also der Weg der Lüge soll weit von ihm entfernt bleiben. Führe uns nicht in Versuchung, beten wir auch im Vater unser. Er hat den Weg der Wahrheit, wird auch übersetzt mit der Wahrhaftigkeit, der Treue erwählt. Vor ein paar Tagen haben Sabine und ich auf einer längeren Autofahrt die neueste Live-CD von Reinhard May angehört. Er hat da ziemlich viele Lieder mit Lebensrückblicken drauf. Er ist ja im Dezember 80 Jahre alt geworden. Und einleitend zu einem Lied sagt er den schönen Satz: Ich bin gern treu. Ich habe festgestellt, dass Treue gut tut. Das sagt er als einer, der viel erkannt hat, aber leider noch nicht gläubig ist. Und hier beim Vers 29 ist noch auffallend: Das Gesetz ist eine Gabe in Gnaden. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir das spätestens, wenn bzw. seit die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und nun folgt hier für diesen Abschnitt abschließend der andere Uhu-Vers: Ich klebe an deinen Zeugnissen. Oder nach Luther: Ich halte an deinen Mahnungen ganz fest. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Dieses Klebewort im Urtext kommt auch noch im Psalm 63, Vers 9 vor. Der ist überschrieben mit Sehnsucht nach Gott. Und da steht auch: Meine Seele klebt an dir. Manche übersetzen auch: Hängt an dir. Das erinnert an das Anhängen von Mann und Frau in der Ehe. Also dieser Abgleich der Verse zeigt uns ganz klar: Kleben an Gottes Wort ist identisch mit Kleben an Gott selbst. Niemand ist mit Gott eins, der nicht mit seiner ganzen heiligen Schrift auch eins ist. Und weil der Psalmist auch an seiner eigenen Klebekraft zu Recht zweifelt, hängt er wieder die Bitte an: Lass mich nicht zu Schanden werden. Gott muss uns halten, damit die Verbindung hält. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag, singen wir ja in einem Lied auch nachher nochmal. Und die abschließende Feststellung in dieser dritten Buchstabenstrophe ist: Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Andere Übersetzung: Denn du weitest mein Herz. Also Gottes Gebote machen nicht eng und bedrängend, sondern im Gegenteil weitherzig und getrost. Ich bin dann auf dem guten Weg des Lebens und des Friedens mit Gott. Und deswegen ist es durchaus auch richtig, wie jemand mal gesagt hat: Die 10 Gebote sollte man eigentlich die 10 großen Freiheiten nennen. Wir sind beim 5. Buchstaben, den Versen 33 bis 40, angelangt, überschrieben mit: Lass mich Gefahren auf dem Weg überwinden durch die Macht deines Wortes. Von diesen 22 Buchstabenstrophen zu je 8 Bibelversen ist die 5. die einzige, die nur Bitten enthält. Aber diese Bitten haben eine Grundgesinnung, also einen Hintergrund und Untergrund, den wir in den Versen 33 bis 35 finden, bis ans Ende von ganzem Herzen und Gefallen daran haben. Bei uns in der Behörde müssen alle an jedem Monatsende ihre Tätigkeiten, ihre Stunden buchen. Und dann muss jeder Chef für seinen Bereich eine Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung machen. Hat jeder meiner Mitarbeiter die ganze Zeitperiode ausgefüllt? Hat er das Richtige gemacht? Wahrscheinlich ist bei euch ähnlich, in euren Arbeitsplätzen. Und hier stellen wir fest: Der Psalmist sieht in seinem Herrn jemand, den er achtet und liebt. Er will den Weg der Gebote vollständig bis ans Ende der Zeitperiode, in dem Fall der ganzen Lebenszeit, gehen. Er will dies plausibel tun, schlüssig, nämlich von ganzem Herzen. Sein Leben soll eine schlüssige Antwort auf Gottes Vorgaben sein. Nicht weil er muss, sondern weil er Gefallen daran hat. Der Psalmbeter hat sich Gottes Güte und Wohlwollen, er ist sich Gottes Güte und Wohlwollen sicher, er vertraut Gott ganz. Und die andere Seite nennt er auch: Er ist von sich selbst aus völlig unfähig und deshalb abhängig von Gott. Gottes Hilfe. Deswegen bittet er in Vers 33 und 34 zum wiederholten Mal, dass Gott ihn lehrt und unterweist. Das ist mehr das theoretische Erkennen und Wissen. Und in Vers 35 dann das Führen und Leiten. Das ist der praktische Lebensweg, die praktische Umsetzung. Und in Vers 36 werden nun zwei Neigungen als gegensätzlich einander gegenübergestellt, die wir so auf Anhieb nicht auf als Gegenpole, also dass das eine das direkte Gegenteil vom anderen wäre, nennen würden. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zur Habsucht. Auf der einen Seite also die Mahnungen, so übersetzt Luther, die Zeugnisse, so übersetzen Elberfelder und Schlachter. Und wir haben ja beim Einstieg im Psalm 119 schon betrachtet, dass das Wort Gottes entfaltet wird in mehreren Begriffsbedeutungen. Hier Gottes Zeugnisse bzw. Mahnungen, das hebräische Wort dafür, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Edut oder Eda, das kommt 23 Mal im Psalm 119 vor und bedeutet wiederholt, beteuernd, mit Nachdruck sagen und bezeugen. Und es bezieht sich oft auf Einzelgebote. Gemeint ist also etwas, was Gott ganz konkret, nachdrücklich und wiederholt uns tief einprägt. Und auf der anderen Seite, je nach Übersetzung, steht die Habsucht, die Habgier, der Gewinn oder die Gewinnsucht. Und das hier im Hebräischen gebrauchte Wort meint Gewinn, der unrechtmäßig durch Raub erfolgt ist. Wer so einem Gewinn nachjagt, raubt Gott oder auch seinem Nächsten, was ihm gehört. Wer so eine Gesinnung hat, sucht zum eigenen Nutzen, was zugleich auch dem anderen zum Schaden ist. Und unser sündiges Herz ist von Natur aus auf Eigennutz ausgerichtet. Und wenn wir nur andere niedermachen, um selbst besser dazustehen, da muss der Herr über die Sünde unser Herz verändern. Und weil das Herz so hartherzig ist, ist das tägliche Arbeit, sich daran zu erinnern und sich dahin zu neigen, zu was uns Gott ermahnt und mit Nachdruck bezeugt und nicht zu den Begehrlichkeiten und dort nachzugeben. Und nach dieser Herzensumneigung kommen wir nun zu einer Augenabwendung in Vers 37. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und erquicke mich auf deinem Wege. Dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, so hat Luther übersetzt. Wende meine Augen ab, das Eitle zu betrachten, so die Elberfelder, nach Nichtigem zu sehen, so ist bei Schlachter übersetzt. Alle drei übersetzen eine vor 3 Jahrtausenden aufgeschriebene und bis heute hochaktuelle Gefahr. Ja, es ist sogar eine immer größer werdende Gefahr. Unsere Augen werden magnetisch angezogen von unnützer Belehrung, von Eitlem, von Nichtigem. Und mit der Hilfe unseres Herrn müssen wir unsere Augen davon abwenden. William MacDonald hat in seinem vor fast 40 Jahren erschienenen Andachtsbuch Licht für den Weg geschrieben, dass dieser Bibelvers besonders zutreffend ist, wenn man ihn auf das Fernsehen anwendet. Vor 40 Jahren, da gab es noch keine riesen Flachbildschirme, auch keine kleinen Displays von Tablet und Smartphone und es gab auch noch keine Influencerinnen, höchstens Influenza. Und deswegen wende ich jetzt mal das Werk, was er geschrieben hat, auf Medien aller Bildschirmgröße an, zitiere aber ansonsten William MacDonald im Originalton. Sie sind eitel, dumm und nichtig, zeichnen eine Welt, die es gar nicht gibt und ein Leben, das von unserer Wirklichkeit weit entfernt ist. Sie stehlen uns wertvolle Zeit und es werden Stunden vor den Apparaten vergeudet, die unwiederbringlich verloren sind. Sie bewirken bei Christen im Allgemeinen eine Nachlässigkeit im Bibellesen. Gottes Stimme wird einfach ausgeschaltet und die geistliche Temperatur sinkt ab, ohne dass es der Konsument merkt. Die schädlichen Auswirkungen auf Kinder sind wohl bekannt. Ihre moralische Grundeinstellung wird verdorben, weil auf den Bildschirmen Gewalt und Sex verherrlicht wird. Die Kinder leiden auch in Bezug auf ihre intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben keine Zeit und keine Lust mehr zu lesen oder zu schreiben. Ihre Wertvorstellungen werden von dem bestimmt, was sie auf dem Bildschirm sehen, und ihr ganzes Denken wird von einer antichristlichen Propaganda geprägt. Die Witze sind unsauber, die Drehbücher stecken voller zweideutiger Anspielungen. Die Werbung ist nicht nur dumm, sondern wirkt sich auch moralisch zerstörerisch aus. In vielen Familien haben die Medien den Zusammenbruch der Kommunikation untereinander bewirkt. Eltern und Kinder sind so gefangen genommen von den Sendungen und die Gespräche, die überhaupt noch stattfinden, sind leer und inhaltslos geworden. Auf dem Gebiet der musikalischen Unterhaltung sind die Texte oft höchst bedenklich. Sie verherrlichen die körperliche Lust, behandeln Ehebruch und Homosexualität als gleichberechtigte Lebensformen und machen den gewalttätig auftretenden Mann zum absoluten Helden. Wenn jemand nun hier einwendet, dass es doch auch inhaltlich gute, informative Sendungen und Beiträge gibt, dann ist meine Antwort darauf, sie sind nur wie eine Zuckerschicht, unter der sich doch eine giftige Pille versteckt. Medienkonsum wirkt sich unter dem Strich zerstörerisch auf die geistliche Lebenskraft aus. Niemand, der vor dem Bildschirm klebt, kann in dieser Zeit Großes für Gott vollbringen. Das Fernsehen, Klammer auf, der Medienkonsum, Klammer zu, ist eine der Hauptursachen für den geistlichen Niedergang unserer Tage. Soweit William MacDonald vor 40 Jahren, und eine Generation später sehen wir, wie der Mensch erntet, was er sät. Und wie dringend die Bitte des Psalmisten ist, dass wir sie auch täglich mitsprechen und beachten. Und er nennt ja auch die gute Alternative. Erquicke, belebe mich auf deinem Weg, dem Weg des Vaters im Himmel. Dort ist die Lehre nicht unnütz, sondern nützlich, um zum Guten geschickt zu werden. So lesen wir in 2. Timotheus 3, wo dem Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit entgegengesetzt wird. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also auf Gottes Weg, bei Gottes Wort ist nicht das Eitle und Vergängliche, das Nichtige und Unwirksame, sondern die Belebung, das Erfüllende und Wirksame in Ewigkeit. Die Verse 38 bis 40 streifen wir nur kurz. Erfülle deinem Knecht dein Wort, dass ich dich fürchte. Also erfülle an deinem Knecht deine Verheißung, deinen Ausspruch. Es ist die Bitte und auch das sich Verlassen des Psalmbeters, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Denn er hat Gottesfurcht und das Erleben, dass Gott sein Wort hält, führt dann verstärkend zu noch mehr Gottesfurcht. Vers 39, wende von mir ab die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Also hier ist etwas unklar, welche Schmach oder welchen Hohn der Psalmist meint. Aber wenn wir die Verbindung zum Beispiel zum Abwenden zwei Verse davor herstellen, ist es vielleicht die Schmach und der Hohn, der droht, wenn wir die Früchte von unnützer Lehre, eitlem und nichtigem ernten. Das scheut er, davor hat er Angst und bekennt sich deshalb zu Gottes gutem Wort. Ja, so Vers 40, er begehrt Gottes Befehle. Er bittet um Erquickung, um Belebung mit und durch Gottes Gerechtigkeit. Das ist zum Abschluss vom 5. Buchstaben wieder so ein fast neutestamentlicher Vers. Denn das Gesetz bzw. jeder Verstoß bringt uns eigentlich aufgrund von Gottes Gerechtigkeit den Tod. Und der Psalmist bittet um die Belebung auf der Grundlage von Gottes Gerechtigkeit. Und da denkt er schon an den einen einzigen Gerechten, Gottes Sohn, der das bewirkt. Den Gott nach Römer 4, Vers 25 um unserer Rechtfertigung willen vom Tod auferweckt hat. Und das ist dann auch die Überleitung zum nächsten Buchstaben. Zum 6. Buchstaben, den Versen 41 bis 48. Entziehe mir dein Wort nicht, gib mir Sieg durch dein Wort, so habe ich es mal überschrieben. Sabine und ich durften Anfang Juni zusammen mit unserer Tochter, Schwiegersohn und den zwei Enkeln eine Woche in der Schweiz in einem Ferienhaus mit zwei Ferienwohnungen verbringen. Und da war bei der Fahrt allerdings ein bisschen die Schwierigkeit, der Bildschirm unseres Navis spinnt seit einigen Wochen. Wenn ich das Auto anmache, haben wir meistens einige Minuten Disco im Auto, da flackert es und blinkt es. Und dann springt es um zu einem getrübten Bildschirm. Immerhin geht es dann so einigermaßen. Und ich habe schon zwei oder dreimal im Autohaus angerufen, sie wollen erst mit dem Hersteller den Garantiefall abklären, bevor sie reparieren. Und ausgerechnet nach wenigen Minuten Fahrt wurde der Bildschirm ganz schwarz und blieb schwarz. Ich hatte zuvor das Ziel schon eingegeben, so hörten wir wenigstens die Ansagen der Dame, aber Orientierung für die Augen hatten wir nicht mehr. Und das waren schöne Aussichten für die Fahrt durch den Großraum Zürich-Luzern, so ein Navi-Bildschirmentzug auf dem Weg durch unbekanntes Land. Aber Gott war dann so gnädig, so etwa an der Schweizer Grenze ließ er das Navi wieder in den getrübten Anzeigezustand übergehen. Aber wir fuhren auch sicherheitshalber unserem Schwiegersohn hinterher. Aber es ist eine sehr gute Veranschaulichung. Was wäre, wenn Gott sein Wort, seinen Durchblick, seine Leuchte, sein Licht entziehen würde? Oder wenn sein Wort ein Wackelkandidat wäre, ein Garantiefall, der vielleicht gar nicht zu reparieren ist oder wo menschliche Reparaturversuche dran nötig wären. Oder wenn ich sein Wort fallen lassen würde, in der irrigen Meinung, dass dann manches im Leben doch leichter wäre. Der Psalmist und nach seinem Vorbild wir hoffentlich auch, lässt sich nicht erschüttern. Die gesamten Verse 38 bis 47 aus dem 5. und 6. Buchstabenabschnitt sind eine praktische Anwendung der Unfehlbarkeit des Wortes Gottes. Vers 41 und 42: Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf dein Wort. Also Gnade und Güte, Rettung und Hilfe nach der Verheißung, nach dem Ausspruch Gottes sollen ihm widerfahren. Wörtlich steht da sogar, es soll über ihn kommen wie eine Welle, die ihn trägt und aufhebt. Und mit diesem Wort, mit der Weisheit Gottes, kann der Psalmist dann auch Antwort geben, auch auf Schmähungen. Und dann diese schöne Formulierung in Vers 43, und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Also modern übersetzt oder in Bezug auf unsere Autofahrt, lass ja nicht das Navi deines Wortes schwarz werden. Denn die Wege, die es anzeigt, sind meine ganze Hoffnung. Ohne das Wort der absoluten Wahrheit, ohne dieses unfehlbare Wort Gottes, ohne die Heilige Schrift, wird alles schwarz. Da bin ich selbst ohne Orientierung und ich kann auch dem anderen nichts antworten. Und dreifach absolut heißt es deshalb in Vers 44, ich will dein Gesetz halten, alle Zeit oder beständig, immer und ewiglich. So kann nur einer reden, der von Gottes Wort und Ordnungen vollständig überzeugt wurde und ist. Das ist seine Lebensmelodie, wie auch Vers 45 zeigt, und den wollen wir wieder etwas genauer betrachten. Vers 45, und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Vor fast 200 Jahren hat der Volksliederdichter Emanuel Geibel, er war übrigens das 7. von 8 Kindern eines Pfarrers und hat selbst auch unter anderem Theologie studiert, wurde dann aber Hauslehrer und preußischer Dichter. Der hat da das bekannte Wanderlied gedichtet, wer recht in Freuden wandern will, der geht der Sonne entgegen, da ist der Wald so kirchenstill, kein Lüftlein mag sich regen, noch sind nicht die Lerchen wach, nur im hohen Gras der Bach singt leis den Morgensegen, den Segen. Also er lobt praktisch Gott in der Natur. Und dann gibt es das uns bekanntere Lied von Terstegen, nun sich der Tag geendet, mit der bekannten vierten Strophe am Schluss. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Und wie wandeln wir durchs Leben? Wer unter einem Himmel voller Geigen der Sonne entgegenwandert, der kann gut fröhlich wandern. Aber was, wenn die Mittagshitze des Lebens, diesen Ausdruck gibt es ja auch, oder das Dunkel der Nacht im Leben kommen? Da schleppen sich dann die meisten mühselig und beladen daher, kommen oft nicht weiter. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch so manche Kämpfernatur, auch trotzig mit dem Grundsatz, ich gehe meinen Weg, ich schaffe das. Aber eines eint fast alle, sie gehen auf ausgetretenen Weltwegen. Die allermeisten denken leider nicht daran, dass von jedem das Leben ein Wandern zur großen Ewigkeit ist. Und jetzt kommt da so ein Schreiber des 119. Psalms und ist weder letztlich K.O. noch trotzig, noch ein naiver Schönwetterwanderer, der das Lied vom Recht in Freuden wandern singt, obwohl es das damals noch nicht gab. Aber er wandelt und wandert fröhlich und das ist da letztlich Recht in Freuden. Warum? Er sagt es auch, weil er auf seinem Lebensweg, in seinem Lebenswandel Gottes Befehle sucht. Das heißt, da ist einer ganz mit Gott ins Reine gekommen und will jeden Tag, den Alltag mit Gott im Reinen bleiben. Er hat seine Eigenwege aufgegeben, auch die trotzigen, auch die ermüdenden. Er sucht Gottes Wege für sein Leben. Er hat sich und sein Leben, ob Lust oder Leid, in Gottes Hände gelegt und Gottes Gnade anbefohlen. Er hat Vergebung, Friede und Freiheit gefunden. Es gibt eine weitere Person, vielleicht ist euch das auch in Gedanken gekommen, von der wir in der Bibel lesen, und er zog seine Straße fröhlich. Apostelgeschichte 8, Vers 39, der Kämmerer und Mächtige aus Äthiopien. Ihm war auch dieses Licht aufgegangen. Auf Gottes Wegen, auf dem Weg des Evangeliums gehen, das macht fröhlich. Und das ist auch der Weg für uns, um wieder fröhlich auf unserem Lebensweg zu werden und vorwärts zu gehen. Mit unserem Herrn ganz und in allem ins Reine zu kommen und eigene Wege, seien es trotzige oder selbstmitleidige, bei ihm abzugeben zur Entsorgung. Und das lässt dann nicht nur fröhlich weiterziehen, sondern auch auf eine besondere Art unverschämt zu werden. So Vers 46, ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Je mehr wir Gott fürchten und lieben, ist ein schöner Ausdruck, Luther hat ja so immer seine Erklärungen eingeleitet, umso weniger Menschenfurcht ist da. Ja, sogar vor Königen, vor den Weltmächtigen redet man dann unverschämt, verhält sich unverschämt. Wir kennen einige Beispiele aus der Bibel. Wir lesen von den hebräischen Hebammen, Schipra und Pua in 2. Mose 1. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten zu ihnen gesagt hatte, und erhielten die Knaben am Leben. Oder wir lesen von Daniels drei Freunden, die höflich aber klar dem mächtigsten Mann der damaligen Welt sagten, Daniel 3, Vers 17 folgende, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir allein verehren will, wird er uns erretten und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht anbeten. Punkt. So haben die geredet. Johannes der Täufer, wissen wir auch, hat mit Herodes Klartext geredet und anhand von Beispiel von Johannes der Täufer hat vergleichbar rund 1,5 Jahrtausende später der anglikanische Reformator und Märtyrer Hugh Latimer dem stolzen Monarchen Heinrich dem Siebten, an dessen Hof hat er gepredigt, als Neujahrsgeschenk ein neues Testament überreicht, eingewickelt in ein Tuch, auf das der Bibelvers Hebräer 13, Vers 4 eingestickt war und wo der König dann lesen konnte, Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Unverschämt. Der Psalmbeter hier schämt sich auch nicht, das klar weiterzugeben, was Gott geredet hat. Und Paulus zieht später die Linie vom Alten Testament zum Neuen Testament durch mit den bekannten Worten, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Sie sind alle ganz erfüllt von Gott und seinem guten Wort, weil für sie auch unsere beiden Schlussverse für heute gelten. Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir sehr lieb sind und rede von deinen Weisungen. Auch zu übersetzen, ich will sinnen über deine Weisungen und Satzungen. Hände aufheben ist in der Bibel eine andere Formulierung für beten. Es ist auch ein Bild und ein bildlicher Ausdruck dafür, dass die Weisheit von oben her kommen muss und für den Willen, sie als Gottes Weisheit aus Gottes Hand in mein Herz und Leben aufzunehmen, also richtig reinzuschaufeln. Lasst uns also zusammenfassend mitnehmen und damit möchte ich schließen. Die Bibel ist uns nicht gegeben, damit wir sie als Pflichterfüllung Gott vorlesen, sondern damit wir sie immer mehr lieb gewinnen als Gottes Geschenk und Gebrauchsanweisung und sie in unser Leben hineinlesen. Amen.